Mich bewegt seit einiger Zeit ein Thema und dabei fiel mir auf, während ich das so die letzten Wochen mit mir getragen habe, dass andere Leute das auch interessiert. Jemand war zu Gast hier und sagt, wie ist das eigentlich damit? Ja, ihr wisst schon. Weißt du noch nicht? Ich denke, du hast einen Durchblick. Okay, wie ist das, der Jesus, ist er jetzt König oder ist er nicht? Wenn er König ist, wessen König ist er denn? Oh, da gibt es ganz viele kontroverse Meinungen. Oder kann es auch geben, aber gibt es auch manchmal. Die einen, er ist der König der Juden. Die anderen stehen auf, nein, ist er nicht. Okay. Ich frage mich manchmal, warum Menschen im Leben sich so viele Diskussionen liefern. Steht doch alles in der Schrift. Steht doch alles in den Schriften, was die Wahrheit ist und wie es wirklich ist. Jesus sagte den Sadduzäern, eure größten Irrtümer kommen daher, ihr kennt weder die Schriften noch die Kraft Gottes. Deshalb irrt ihr. Und das ist auch, sage ich mal, unter Gläubigen so, dass sehr wenig Schriftkenntnis da ist. Billy Graham, er ist ja inzwischen schon im Königreich Gottes bei Jesus, er hat mal gesagt, außer Johannes 3, Vers 16 kennen die meisten Christen kein Bibelvers auswendig. Ja, jetzt schaust du mich an und sagst, was steht in Johannes 3, Vers 16? Was steht da geschrieben? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Mein Thema heute Abend, der König aus der Ewigkeit betritt diese Welt. Natürlich die Unterfrage auch dabei, wessen König ist er denn eigentlich nun? Bevor ich anfange, noch ein Hinweis auf eine Predigt, die ich gehalten habe am 17.05.2015. Das war zur Himmelfahrt. Da sprach ich darüber, wie Jesus nach seinem Tod und Auferstehung, wie er dann in den Himmel aufgenommen wurde und dann wurde er ja ganz neu auf den Thron gesetzt. Als Jesus auf diese Erde kam, war er ja schon König. Für viele Leute ist das unbekannt. Sie denken mal, Jesus wurde erst König, als er in die Welt kam. Nein, nein, er war schon König, bevor es die Welt gab. So, und da habe ich aber gesprochen darüber, nach seinem Leiden, Sterben für uns, wie er als Menschensohn auch zurück ist in das Königreich seines Vaters. Und er sagt zu seinem Vater, im hohepriesterlichen Gebet haben wir es, Vater, und jetzt, ich habe meinen Job getan, ich habe meine Aufgabe getan, jetzt bekleide mich wieder mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor der Welt Grund gelegt wurde. So, die Ausführungen, die ganze Krönungszeremonie, das könnt ihr alles da vom Mai 2015 euch anhören. Himmelfahrt, Jesu Krönung und Thronbesteigung ist das Thema dort. Einleitend möchte ich grundsätzlich sagen, vor Erschaffung der Welt war Jesus bereits König im himmlischen Zion. In der Bibel kommt der Begriff Zion häufig vor. Die meisten Leute denken, es handelt sich hier nur um das irdische Zion, der Berg Zion, Jerusalem. Aber wenn wir die Schriften hineinschauen, auch das wäre sicherlich ein Studium hätte nötig und wäre auch wichtig. Aber der Berg Zion, Jerusalem, der Tempel, all das waren und sind Abbildungen, Kopien des ewigen, unvergänglichen, wo wir noch nie gewesen sind. Der Hebräerbrief sagt, es ist alles ein Abbild von dem, was im Reich Gottes existiert. Kannst du mir mal PowerPoint schicken? Wir sind ja so irdisch bezogen oder irdisch gesonnen oder irdisch eingestellt, wie immer du das willst. Aber es gibt außerhalb unserer Wahrnehmung, außerhalb unserer Dimensionen, gibt es eine Welt, die ist real. Da wird, während wir jetzt hier sind, wird da kommuniziert, geschafft, auch Krieg geführt, all diese Dinge. Die Engel Gottes, die Tag und Nacht vor dem Thron sind. Also während wir hier sind, ist das Universum nicht da, alles still. Citykirche Darmstadt haben gerade Gottesdienst. Nein, nein, da ist viel Action. Und wenn wir in die Offenbarung schauen, dann sehen wir es. Und wir sehen, Jesus sitzt auf seinem Thron. Es ist halt, Bilder sind halt immer sehr schwach. Und dann heißt es, da sind die 24 Ältesten, die sitzen Tag und Nacht um seinen Thron. Und sie verherrlichen Gott. Sie geben Gott Ehre. Die Welt, die wir mit unseren natürlichen Augen nicht wahrnehmen, die ist ganz real. Die Bibel sagt sogar, sie ist realer als diese vergängliche, weil sie ständig einem Verwandlungs- oder Wandlungsprozess unterworfen ist. Und dann sagt er, die unsichtbare Welt besteht ewig, diese Welt vergeht. So, wenn also das, wenn jetzt nur Zion in Israel jetzt gemeint wird oder der Berg Zion, Jerusalem, und dann heißt es, dass sie auf ewig bestehen, dann merken wir, das kann schon gar nicht sein, weil diese Erde wird einmal vernichtet, das heißt mit ihr Berg Zion, mit allem drum und dran. Also wir sehen, kann gar nicht sein. So, also da ist im Himmel ist großes Getriebe. Und dann heißt es, diese 24 Ältesten, die hier um den Thron sitzen, sie verherrlichen Gott. Und immer wieder stehen sie auf. Und dann schmeißen sie sich nieder. Das wie, sie sind auf einer Fläche, es ist wie auf einem kristallenen Meer. Und dann nehmen sie ihre Siegeskränze, ihre Kronen ab und werfen sie auf den Boden. Und sie sagen, du bist würdig, Jesus, du bist würdig. Sie verherrlichen ihn, Tag und Nacht und die Engel. Die Bibel sagt es, als wir uns bekehrten, sind wir zu einem Riesenheer auch von Engeln gekommen, Milliarden von Engeln. Du kannst sie nicht sehen, aber dieser Raum heute Abend ist voll mit Engeln. Mindestens so viele, wie Personen anwesend sind. Weil die Bibel sagt, jede Person hat mindestens einen Engel bei sich. So, es sind also hier, dieser ganze Raum ist heute Abend voller Engel. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben oft Engel gesehen, manchmal in Gottesdiensten, wie ich sehe, wie sie da stehen. Und ich habe sie auch gesehen in Gemeinden, da hat Gott gewollt, dass diese Gemeinde offensiv nach außen wirkt und ihren Dienst wahrnimmt. Und Gott hat ihnen extra Kriegsengel gestellt. Ich weiß, in einer Gemeinde habe ich gepredigt, gedient und ich sitze da vor meiner Predigt, die Leute singen lieb und nett ihre Choräle. Und dann sehe ich, wie ein riesiger Kriegsengel, das war eine Gemeinde, die hatte hohe Decken, er war mindestens, dieser Kriegsengel war mindestens 3 Meter, 3,5 Meter. Er stand da und ich gucke ihn an und der Heilige Geist sagt, eigentlich ist er dieser Gemeinde gegeben, um mit ihr Krieg zu führen, das Land einzunehmen, da wo sie als Gemeinde in der Stadt leben. Aber in der Gemeinde kümmert sich keiner darum, so ist mein Engel arbeitslos, tatenlos. Er steht, weil er dorthin beordert ist. So, es sind Engel hier und die Bibel sagt, dass sogar manchmal Leute Apostelgeschichte oder in den Briefen auch Engel beherbergt haben. Okay, das so nebenbei. Also, es gibt diese unsichtbare Welt. Und in dieser Welt ist Jesus König. Aber er ist nicht nur der König dieser Welt. Und das wollen wir uns einfach jetzt miteinander anschauen. Mal gucken, die Engel, da die 24 Ältesten. Nehmen wir doch dieses einfach, lassen wir es. Jesus ist unser König. Er ist unser König. Im Psalm 2 sagt Gott, Vers 6 und 7, habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Und dann sagt er, lass mich die Anordnung des Herrn bekannt geben, wie ein Herold. Ich habe jetzt etwas bekannt zu geben, wer dieser König ist. Dann sagt er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, mein Sohn. Gott sagt, also, auf meinem Berg Zion habe ich meinen Sohn Jesus als König geweiht. Jesus ist ja nicht erst existent, seit er vor etwas über 2000 Jahren in diese Welt kam. Die Bibel sagt, alles, was es gibt, ist durch ihn gemacht. Kolosserbrief sagt, alles ist durch ihn geschaffen, zu ihm hin geschaffen und kann nur bestehen in ihm. Diese Welt ist so angelegt, dass sie nur leben bestehen kann, weil Jesus da ist. So ist das konzipiert. Also, mein Sohn bist du und ich habe dich geweiht auf meinem heiligen Berg. Psalm 93, Vers 1. Der Herr ist König, proklamiert er wieder. Er hat sich bekleidet mit Hoheit. Der Herr hat sich bekleidet mit Stärke und er hat sich umgürtet. Ja, fest steht die Welt, sie wird nicht wanken. Dein Thron steht fest, von Alters her, von Ewigkeit her bist du. Also es geht wieder, er sagt, ich bin der König. Und er sagt, die ganze Welt, die geschaffen ist, habe ich in meiner Hand. Sie steht fest, sicher in meiner Hand. Dein und mein Leben steht fest und sicher in der Hand Gottes. Das ist für mich beruhigend, das ist für mich grandios. Aber er sagt, dieser König ist schon König von Ewigkeit her, bevor die Welt geschaffen wurde. Offenbarung 14, Vers 1, ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, mit ihm die 144.000, die seinen Namen, den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Hebräer 12, 22, was ich schon erwähnte, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion. Er spricht uns Gläubigern, ihr seid gekommen zum Berg Zion. Wir sind ja jetzt nicht alle nach Jerusalem gereist. Sondern er sagt, ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Dem himmlischen, da steht Epuranios, dem überhimmlischen. Es ist nicht nur himmlisch, die Bibel unterscheidet zwischen verschiedenen Himmeln und dann den Epurano, den Überhimmel, in dem wohnt Gott. Und in diesem Überhimmel, da sagt Gott, da ist meine Stadt Jerusalem. Und sie ist dann, was an Tempel und dergleichen gebaut wurde, was Gott angeordnet hatte, war immer ein Abbild des Überirdischen. Als David die Baupläne für den Tempel empfing, dann sagte Gott, halte dich genau daran, sie sind ein Duplikat von dem, was oben ist. Von dem, was dort existiert. So, also wir sind gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Milliarden von Engeln, eine richtige Festversammlung. Gott lädt uns ein zum Feiern. Bei allen Herausforderungen, die du hast in deinem Leben, du solltest das Feiern nicht vergessen. Du solltest mal mit Gott feiern. Jetzt ist Weihnachten. Ich weiß, am 24. vormittags noch schnell die Weihnachtsgeschenke kaufen. Man hatte ja sonst keine Zeit. So. Aber die Frage ist, musst du alles kaufen? Du hast ja schon alles. Okay, Galater 4 noch dazu, zu diesem Bereich. Galater 4, Paulus spricht davon, er spricht von der Hagar, die Magd ist, die Sklaven ist, wo die nach dem Fleisch sind, ich sage es jetzt mal so platt, und er spricht von der Sarah. Und er sagt, er bezieht Sarah dann auf uns und sagt, und wir gehören als Glaubende zu diesen geistlichen Leuten, nicht zu den fleischlichen. Und dass er sagt dann, dass Jerusalem droben aber ist frei. Und das ist unsere Mutter. Wo ist das Jerusalem, unsere Mutter? Droben, nicht unten. Das Jerusalem ist unsere Mutter. Die Bibel zeigt uns auf der neuen Erde. Die ganze neue Erde wird anders sein. Es steht geschrieben, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und da steht nicht Neo, zahlenmäßig einfach jetzt eine neue angereiht, sondern das griechische Wort sagt, ich schaffe eine andersartige Erde. Da, wo bei uns neu übersetzt steht, das andersartig. Diese Erde wird von anderer Art sein. Sie wird wahrscheinlich auch, wir werden auch an die Kontinente und alles, was wir uns so sehr gewöhnt haben, wird in der Form wohl nicht mehr da sein. Aber was auf dieser Erde aus dem himmlischen Bereich, wo Gott jetzt wohnt, was auf diese Erde runterkommt, ist das neue Jerusalem. Und diese Stadt ist gewaltig. Ich hatte sie euch ja schon mal ausgerechnet. Sie ist von ungefähr Norddeutschland bis Gibraltar unten, die Meerenge von Gibraltar, so lang, so breit und so hoch als Würfel. Das heißt, diese Stadt ist wie ein Würfel. Eine gewaltige Stadt von großen Dimensionen. Das Jerusalem droben, das ist unsere Mutter. Okay, das vorab. Ich hoffe, ihr habt das mitnehmen können. Jesus war schon König vor Grundlegung der Welt. Ehe was geschaffen wurde, hat Gott ihn eingesetzt. Und er hat da nicht gehockt, Jesus hat da nicht gehockt, ja, jetzt bin ich hier halt der König und niemand ist da. Doch, die ganze Engelwelt, die Myriaden von Engeln. Aber Gott sagte, die Engel sind nicht wie wir. Die Engel sind anders. Lass uns Menschen machen, die uns gleich sind, nach unserem Ebenbild. Und dann schuf er Menschen. Und Jesus, und Gott sagt, diese Menschen, die sich mir anvertrauen, die zu mir kommen, die sich meinem Königreich anschließen, diese Menschen, über diese Menschen wird Jesus König sein. So, jetzt gehen wir ein Stück weiter. Jesus, wessen König ist er denn nun? Wir haben festgestellt, Jesus, der König, kommt aus einem ewigen, für uns sichtbaren Königreich auf die Erde. Als Jesus dort im Thronsaal ist und er beschlossen wurde, dass er auf die Erde kommt, da heißt es, er machte sich selbst zu nichts, er machte sich ganz mini. Er legte erstmal seine Königskrone ab, er legte seine Kleider ab, seine Königskleider ab. Die Bibel sagt, er legte alles ab, dann ging er aus dem Thronsaal raus, er wurde ganz mini, der Heilige Geist nahm dieses kleine Minichen Jesus, kam auf die Erde runter und sagt, Maria, du wirst schwanger werden. Und es war die erste übernatürliche Einpflanzung eines Babys in den Bauch einer Frau. Weil die Bibel sagt uns, Jesus kam in diesen Körper. Aber Jesus, um als Mensch sichtbar auf dieser Erde zu leben, als Geistwesen war er schon aufgetreten. Wir sehen das in der Bibel öfter mal. Immer wenn da steht, der Engel des Herrn, dann war das Jesus. So, auf jeden Fall, er musste sichtbar werden. Also suchte Gott den Körper eines jungen Mädchens, eines Teenagers aus. Sie war 15 bis 19 Jahre etwa. Sie war dabei, ihre Hochzeitsvorbereitung zu treffen. Und Gott sagt, da möchte ich meinen Jesus reinlegen. Und dann legt er ihn rein. Und dann wuchs Jesus in diesem Bauch heran. Sein Geist ist nicht irgendein Geist, überhaupt unser Geist. Dein Geist ist weder ein deutscher noch ein jüdischer. Den Geist, den wir haben, die Bibel sagt, wir sind Geistwesen, den haben wir von Gott. Der Geist des ewigen Jesus Gottes kam in Maria und da wuchs jetzt ein Körper heran, in dem dieser Geist Jesu wohnte und somit lebte er dann als Menschensohn unter uns. Grundsätzliches Statement von Gott, wessen König ist er denn nun? Im Psalm 2, Vers 6 sagt Gott etwas so deutlich, er ist mein König. Mein Sohn ist der König und das ist mein König. Interessant, es ist Psalm 2, Vers 6. Er ist mein König. Ich habe meinen König geweiht. Das ist mein König. Also erstmal Hoheit Gott sagt, das ist mein König. Was sagen jetzt aber die Nichtjuden dazu? Menschen aus den Nationen. Wir sehen zum Beispiel die Magier, die Sterndeuter, die aus dem Osten kamen, aus dem Morgenland, wie es bei uns in der Bibel steht. Und sie kommen nach Jerusalem. Sie haben ja den Stern gesehen und sie haben gesagt, okay, die Konstellation der Sterne sagt uns, da ist ein König geboren in Israel. Wo werden Könige normalerweise geboren? Natürlich im Königshaus in Jerusalem. Also sind sie natürlich auch ins Haus des Königs gegangen. Der war natürlich super happy, Nachkommen und so weiter. Na nein, er wollte ihn umbringen. Er wollte Jesus umbringen. Er sagt, geht, erkundet mal, wo er ist. Dann will ich auch kommen, ihn anbeten. Aber eigentlich sagt er, hat er vor, den schneiden wir den Hals ab. Und er hat hinterher, um Jesus zu fangen und hat ihn nicht gekriegt, viele, viele Babys getötet. In einem Ort, alles unter 2 Jahre an Kindern, hat Herodes umgebracht. Und er hat gedacht, ich habe irgendwie vielleicht auch den Jesus dazwischen erwischt. Hat er aber nicht. So, diese Magier, sie kommen also. Sie waren Sterndeuter, das waren keine Gläubigen, das waren einfach Astrologen da, die dort die in die Sterne gucken und sagen, Mensch, die Konstellation der Sterne sagt uns, da wird jetzt ein König geboren. Das ist nicht das Thema heute Abend, aber ich habe mich mal damit ein wenig befasst. Aber Gott hat sich im Sternensystem verewigt. In der Jungfrau, in dem Messias. Und an dem Tag, als diese Magier oder als Jesus auf die Welt kam, kamen diese Sternkonstellationen zusammen und an dem Punkt wurde Jesus geboren. Ganz interessant, gibt es ein Buch drüber. So, und da wurde er geboren und die Magier wussten ganz genau, diese Sterndeuter, da ist jetzt ein König geboren. Aber in den Sternen ist es sogar drin enthalten, dass diese Jungfrau eine Nachkommen Evas sein wird. Ist alles in den Sternen. Steht alles in den Sternen drin. Gott hat sich nicht nur in seinem schriftlichen Wort verewigt, sondern auch im ganzen Universum. Er hat sich überall verewigt. Und überall klargemacht, die Botschaft, die kommt. So konnten die Magier das lesen. Sie konnten feststellen, jawohl, und dann sind sie gekommen. Und sie haben gesagt, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Sie haben natürlich gedacht, im Königshaus, da wird jetzt geboren sein. Wir haben seinen Stern gesehen im Osten und sind gekommen, ihm zu huldigen, proskyneo, ihn anzubeten. Das gleiche Wort finden wir auch. Jesus sagt, der Vater sucht solche, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten, steht auch proskyneo. Anbeten, sich niederwerfen, ihm huldigen, ihm alle Ehre geben, die ihm gebührt. Solche sucht der Vater. Wir sind gekommen, ihn anzubeten, ihn zu huldigen. Also hier, wir sehen, da kommen Nicht-Juden und sie sagen, wo ist der König der Juden? Pilatus, er nennt Jesus auch König der Juden. Ich weiß nicht, woher er das zuerst hatte. Hat man ihm von den Hochrufen beim Einzug auf dem Eselritt berichtet? Die Pharisäer, Schriftgelehrten haben ihn angeklagt, Jesus angeklagt. Der behauptet, er ist der König der Juden und so weiter. Und wir sehen jetzt in Markus 15,9, Pilatus aber antwortete ihn und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Also es ging darum, Barabbas oder Jesus, soll ich euch den König der Juden losgeben? Pilatus antwortete wieder und sprach zu ihm, was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Wir werden hinterher feststellen, sie haben gesagt, wir haben das nicht gesagt. Der ist nicht unser König. Johannes 18,39, es ist aber ein Brauch bei euch, dass ich euch an dem Passa einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? 19,14, Johannes, es war der Rüsttag, der Passa, der Vorbereitungstag. Es war um die sechste Stunde und er spricht zu den Juden, siehe euer König. Und dann wird Jesus gekreuzigt. Und dann lässt Pilatus eine Schrift über seinem Kopf am Kreuz anbringen. Auf dieser Schrift steht geschrieben, Jesus Nazarener, der König der Juden. Lukas sagt, dass es sogar in Griechisch und Lateinisch geschrieben worden ist. Matthäus 27,37 sagt nochmal, sie brachten die Beschuldigungsschrift an über ihm, dies ist Jesus, der König der Juden. Markus sagt auch nochmal, dass die Beschuldigungs-, die Anklageschrift auf einer Tafel angeschrieben über ihm, König der Juden. In Johannes 19,21 sehen wir dann die hohen Priester, als sie das lesen, die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Der ist es aber nicht. Wir sind damit nicht einverstanden. Pilatus, wie kannst du so etwas schreiben? Er ist nicht der König der Juden. Die Soldaten verspotten ihn. Johannes 19,3 heißt es, und sie kamen und sagten, sei gegrüßt, König der Juden, und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Matthäus 27,29, sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte und sie fielen vor ihm nieder, auf die Knie, verspotten und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Machte das sind bisher alles Stimmen von sogenannten Heiden. Von daher haben wir bisher keine Berechtigung zu sagen, die Bibel sagt, Jesus ist der König der Juden. Dann würden wir Historie verfälschen. Die Heiden haben bisher behauptet, Jesus ist der König der Juden. Wir haben bisher noch nicht festgestellt, hat Gott es gesagt? Wir haben noch nicht festgestellt, ist Jesus derselben Meinung? Das haben wir noch gar nicht festgestellt. Aber was sagen denn die Juden dazu? In Johannes 6, Vers 15 heißt es, da nun Jesus erkannt hatte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Er wusste, die wollen einen König, die wollen die Römer rausboxen. Die haben die Schnauze voll von dieser Belagerung und wir wollen sie nicht mehr. Jesus sie wollten ihn zum König machen, aber ich will etwas sagen. Jesus musste nie zum König gemacht werden. Sie wollten natürlich einen irdischen König. Er ist bereits von Gott zum König gemacht worden, und zwar vor Grundlegung der Welt. Hätten die Leute die Schriften beachtet, dann hätten sie das auch gewusst. Dann hätten sie gelesen, er ist ja König. Nathanaels Bekenntnis finde ich immer sehr stark, bemerkenswert. Nathanael sprach, als Jesus ihm durch den Heiligen Geist eine übernatürliche Offenbarung zuteil werden lässt, da sagt Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Ist eine der wenigen klaren Statements, die wir von jüdischen Menschen hören: Jesus ist der König Israels. Und dann kommt der Einzug in Jerusalem. Jesus zitiert aus dem Alten Testament, bevor dieser Einzug war, er spricht dort mit den Pharisäern, Schriftgelehrten und mit anderen Leuten. Und er sagt in Lukas 13, 35, in seiner, bei uns steht Klage, ich sage seiner Trauer über Jerusalem, dass sie ihn ablehnen, dass sie ihn ja nicht wollen, dass sie ihm den Rücken kehren. Und Jesus sagt: Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber, ihr werdet mich nicht sehen, bis es geschieht, dass ihr sprecht: Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Jesus zitiert hier aus Psalm 118, Vers 26. Dort steht geschrieben: Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Die Volksmenge allerdings ruft jetzt in Lukas 19, 38: Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Sie waren so versessen darauf, einen irdischen König einzusetzen, dass sie einfach in diese Schriftstelle den König mit eingebaut haben. Steht aber in den prophetischen Schriften so nicht drin. Sie sagten, der gepriesen, Johannes sagt dasselbe, Johannes 12, 13, sie nahmen die Palmzweige, gingen hinaus, ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Die Volksmenge schiebt also den König da rein. Sie haben aber vergessen, dass Jesus niemals als ein Heerführer in diese Welt kommen würde. Sie haben nicht beachtet, dass er nicht mit Krieg und Schwert kommen würde, nicht mit einem Brustpanzer, nicht mit Wurfgeschossen. Nein, hätten Sie die Propheten gelesen, und da ist auch der König drin, Zacharia 9, Vers 9, Matthäus zitiert es in Kapitel 21, Vers 4, dies aber, als sie einzogen, ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend. Und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers, eigentlich heißt es auf dem Hengstfohlen einer Eselin. Also dein König kommt zu dir, Tochter Zion. Interessanterweise, ein Merkmal dieses Königs wird sein, er wird sanftmütig sein. Er kommt zu dir sanftmütig. Er kommt nicht mit dem Schwert. Er kommt nicht mit Waffen. Er kommt nicht mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Nein, er ist ein sanftmütiger König. Ich kann mir fast vorstellen, dass dem Judas Iskariot das irgendwie den Rest gegeben hat. Weil der hat sich immer so einen politischen Führer gewünscht. Der hat sich gewünscht, dass dieser Jesus kommt und die Römer, Entschuldige, mal echt was aufs Maul kriegen. Aber Jesus tat das nicht. Euer König, hätte er das gelesen, der Judas, da würde er wissen, der Messias, der König, der kommt. Sein Merkmal ist, er ist ein sanftmütiger König, ein sanftmütiger Messias und kein kriegerischer. So, wir sehen also, was sagen die Juden? Nathanael sagt: Du bist der Sohn Gottes. Das Volk ruft und zitiert wird aus Zacharia 9, Vers 9: Du bist der König. Gerade haben sie ihn hochgejubelt, hochgelobt. Das soll unser König sein. Kurz darauf, Johannes 19, 15, schreit dieselbe Menge: Weg, weg, kreuzige ihn. Buchwörtlich, so steht es: Weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen. Gerade haben sie doch noch gesagt: Halleluja, der König kommt einmarschiert. Und jetzt sagen sie: Nein, kreuzige ihn. Johannes sagt, der Pilatus sagt: Gerade habt ihr noch gesagt, es ist euer König. Soll ich jetzt etwa euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König, außer den Kaiser. Wir haben keinen König. Pilatus merkt dir das. Pilatus lässt sich immer noch nicht darauf ein. Und Pilatus geht her und sagt, versucht zu verhandeln, weil er sagt: Ich finde an diesem Jesus keine Schuld. Und dann sagen sie: Wenn du den nicht hinrichtest, dann werden wir das dem Kaiser melden. Dann bist du nicht mehr ein Günstling des Kaisers. Dann kannst du nämlich hier abziehen. Da hat Pilatus doch mal nachdenken müssen. Jesus, der ewige König, kommt als Baby. Weihnachten. Wir denken Weihnachten immer nur an dieses Baby in der Krippe. Wir denken bei Jesus an den Gekreuzigten, an den Auferstandenen. Wir sehen an den, der Mitleiden hat mit all unseren Schwachheiten. Das ist alles wahr, es stimmt. Aber ich glaube, was Jesus möchte, ist, dass wir ihn als König erkennen und sehen. Denn als Jesus in diese Welt kam, da hat er etwas gesagt: Das Königreich der Himmel ist jetzt zu euch gekommen. In diese ganze irdische, kaputte, verruchte Erde mit Mord und Krieg und Ehebruch und Streit und Korruption, mit all dem. Ich komme hier rein und ich bringe das Königreich in diese Welt hinein. Und er sagt, das Königreich, mein Königreich ist anders. Es ist Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ich bringe mein Königreich. Wollten sie so nicht. Er hat es trotzdem gebracht. Gott sei Dank, du und ich, wir sind heute in diesem Königreich. Für mich die Frage, die immer dabei kommt, achten wir ihn als König? Respektieren wir ihn als König? Knien wir mal nieder vor ihm? Werfen wir uns vor ihm nieder? Erkennen seine Größe und Majestät an? Und was mich noch mehr umhaut, auch immer wieder ist, wir haben ja kein Problem daran zu glauben, dass Jesus der Erlöser in uns lebt. Aber unser König lebt in uns, ist dir das bewusst? In uns lebt ein König. Jesus sagt, ich und mein Vater, wir werden zu euch kommen. Wenn ich zum Himmel gefahren bin, dann komme ich zurück. Mein Vater und ich werden Wohnung in euch machen. Und der Heilige Geist auch. Dieser wunderbare, tröstende Jesus, ja, ist wirklich ein sanftmütiger König. Und dieser König lebt in dir und mir. Und dieser König sagt, ich will in deinem Herzen regieren, in deiner Seele. Ich will in deinem ganzen Sein, in deiner Familie, in deinem Umfeld. Ich will dort mein Königreich, Friedenreich etablieren, da wo du lebst, wo du bist. Und das ist Friede, Freude und auch Gerechtigkeit. Die Menge sagt, das ist nicht unser König. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, das ist nicht unser König. Kreuzige ihn gefälligst. Was sagen die Propheten? Im Psalm, die Propheten des Alten Testaments. Psalm 149, Vers 2. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions sollen frohlocken über ihren König. Also, eindeutig, die Propheten sagen, der Messias oder Jesus ist der König. Wir müssen immer sehen, wenn es spricht, dass der Herr der König ist, dann müssen wir sehen vom Psalm 2 ausgehend und dann die Schriften aufschließen, wo immer wieder geschrieben ist, Gott sagt, meinen Sohn, den habe ich als König eingesetzt. Wenn es von dem König spricht, dann meint es Jesus, er ist der König, der König. Und er ist wirklich ein König. Er sitzt auf seinem Thron. Da Gott allgegenwärtig ist, du sagst, wie macht er das? Ich kriege das nicht hin, deshalb ja, bist du ja auch nicht Gott. Ich kriege das ja auch nicht hin, aber er kriegt es hin. Er wohnt auf seinem Thron, er sitzt auf seinem Thron, aber gleichzeitig ist er hier. Wie stark, wie grandios. Er ist hier in diesem Gottesdienst, denn er sagt im Hebräerbrief, wenn ihr zusammenkommt, anbetet und Lobpreist, mit inmitten der Brüder und Schwestern werde ich Gott, meinem Vater, Lob singen. Unser König betet mit an, während wir hier anbeten. Ist für mich immer wieder grandios. Psalm 149 haben wir gelesen, die Kinder Zion sollen frohlocken über ihren König. Jesaja 6,5, da ist der Jesaja. Er ist auf einmal in den Thronraum Gottes versetzt. Ich denke mal nur, dass er eine abgespeckte, abgeblasste Sicht davon hatte. Denn ich habe die Tage auch gelesen, nämlich, dass niemand kann Gott sehen, wie er wirklich ist. In seinem ganzen Glanz, seiner Glorie, seiner Macht. Denn die Bibel, auch im Neuen Testament, Paulus sagt, wer ihn sehen würde, komplett so, wie er real ist, Paulus sagt, dann wärst du sofort tot. Und wir sehen das bei Jesus in der Offenbarung. Da heißt es, dass der Herr Jesus dem Johannes erscheint und dass seine Augen sind wie Feuerflammen, seine Füße wie glühendes Erz. Aus seinem Mund kommt ein feuriges Schwert. Und Johannes, er sagt, ich zitterte, dann fällt er um und dann liegt er da am Boden. Der Johannes dachte, er stirbt. Und er hat nur ein bisschen von dem gesehen, was Jesus an Herrlichkeit ist. Wenn wir manches Mal sagen, wir haben Jesus gesehen und dann sehen wir immer nur es durch verdeckte Fenster, möchte ich mal sagen. Selbst wenn ich daran denke, als der Herr so gnädig war, gütig war, einfach auch damals, als unsere Enkeltochter starb, dass ich dann einfach in die himmlischen Bereiche da hineingestellt wurde. Ich war auf einmal innen drin Und ich sehe Jesus in seinem Rücken, ich sehe unseren Enkel auf dem Arm sitzen und er erklärt ihr gerade Dinge. Und ich sah in diese Welt hinein, nur wenig. In der Nähe sah ich Gras und Blumen, schön. Ich sah, dass andere Kinder da spielten. Und sie war das. Ich war wie ein stiller Beobachter. Aber da kann man eigentlich nicht richtig sagen, man hat Jesus gesehen. Denn hätte man ihn gesehen, wie er wirklich ist, da wäre ich tot umgefallen. Da wäre ich von meinem Sessel in mein Büro gefallen. Wenn überhaupt, vielleicht wäre ich verglüht. Ne? Marita wäre gekommen. Oh, ein Häuflein Asche. So, der Herbert raucht doch wohl nicht. Ja, weg ist er. Ja. Aber Jesaja sagt da, weh mir. Er sieht Jesus, er sieht Gott und er sieht die Cherubim mit ihren 6 Flügeln. Sie fliegen und sie rufen nur, heilig, heilig, heilig. Sie bedecken mit 2 Flügeln ihre Füße, mit 2 ihr Gesicht, mit 2 Flügen sie. Und Jesaja sagt, meine Augen haben den Herrn gesehen, den König gesehen. Jesaja sagt, meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Jetzt muss ich sterben. Jesaja ist überwältigt von dem, was er sieht. Er sieht sie auf dem Thron. Er sieht sie dort. Der Vater ist übrigens auch auf dem Thron. Jesus sitzt zur rechten Seite des Vaters, so steht es geschrieben. In Zephania 3, Vers 15 lesen wir, Jesaja 52, 7. Er sagt, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet und der zu Zion spricht. Dein Gott herrscht als König. Also die Propheten sagen eindeutig, sie sind natürlich auch in der Nation drin, der Herr ist der König. Zephania 3, 15, der Herr hat, da heißt es, der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte. Er hat deinen Feind weggefegt, hab keine Angst mehr vor Unglück. Der Herr ist der als König in deiner Mitte. Weißt du, was ich liebe? Wenn ich mit Menschen rede, wenn ich das Evangelium verkündige, ich bin immer in königlicher Begleitung. Mein König Jesus ist dabei. Also Jesus kommt nie und sagt, weißt du, Herbert, du bist ja jetzt am Missionieren und am Evangelisieren. Moment mal, im Moment bin ich jetzt kein König. Im Moment bin ich mal, Nein, nein, er ist mein König. Mein König geht mit mir in die Tankstelle. Mein König geht mit mir in den Supermarkt. Mein König geht mit mir in den Baumarkt. Mein König geht mit mir auf die Straße. Mein König ist überall bei mir. Er hat gesagt, ich werde dich keine Sekunde in deinem Leben verlassen. Ich werde immer bei dir sein. Ich weiß, mein König lebt und er ist immer bei mir. Und er ist bei dir. Heiliger Geist, schaffe in uns das Bewusstsein, dass Jesus der König ist und dass dieser König mit uns ist. Malachi sagt, Malachi 1, 14, da sagt Gott selber durch den Propheten, er sagt, Prophet, sag mal Folgendes, sage ich. Und dann sagt er, ein großer König bin ich, spricht der Herr der Herrscher. Und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Also wir haben festgestellt, die Magier, die Sterndeuter kamen. Wir haben festgestellt, Pilatus bezeichnet ihn aufgrund von Hörensagen als König der Juden. Wir haben festgestellt, dass die Soldaten spöttischerweise ihn König nennen. Hinterher verspotten ihn auch andere, die beim Kreuzigungsberg auf Golgatha sind und so weiter. All diese Dinge. So, warte mal, okay. Was sagen die Propheten? Was sagt Jesus über seine Position? Genau. Hören wir dazu mal die Schreiber der Evangelien. Sie schildern das Verhör vor Pilatus. In Matthäus 27, 11 heißt es, Jesus aber wurde dem Statthalter vorgeführt und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm, du sagst es. Jetzt haben wir es aus Jesu Mund gehört. Aber ich werde euch gleich andere Stellen zeigen, die waren für mich ein Widerspruch. Und ich löse gerne Widerspruch. Und ich weiß, Widersprüche in der Bibel kommen nicht von Gott, sondern von Übersetzungsfehler von Menschen. Da habe ich doch festgestellt, bist du der König der Juden? Und Jesus sprach zu ihm, du sagst. Ich sage es euch gleich noch weiter. Markus sagt dasselbe, 15,2. Pilatus fragt ihn, bist du der König der Juden? Er beantwortete und spricht zu ihm, du sagst es. Ich lese nochmal nächste Vers. Lukas sagt das Gleiche. Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Er beantwortete ihm und sprach, du sagst es. Dann habe ich festgestellt, im griechischen Grundtext fehlt das Wort es. Du sagst, ich bin der König der Juden. Und dann habe ich mal geschaut, weil es gibt in der Bibel verschiedene Worte im Griechischen für sprechen, für sagen, für etwas von sich geben. Hier bei Jesus und in der Diskussion mit Pilatus wird folgendes Wort verwandt. Jesus, er beantwortete, apokriteis, das kommt von apokrinomai, bedeutet, du sagst, apo ist von weg. Sag mal, der Gottlose wird apo, weg sein von Gott. Was hier also geschrieben steht, was Jesus eigentlich sagt, und es war ein Wortgefecht, wir werden das auch gleich nochmal in Johannes sehen, da war ein Wortgefecht, bist du jetzt der König der Juden, sagte Pilatus. In unseren Übersetzungen, Jesus sagt, du sagst es. Aber dieses es sagt, steht darin nicht da, sondern apokritei heißt, Jesus fiel ihm buchstäblich ins Wort und sagt, apokritei oder apokritei, ich weise das zurück. Ich weise das zurück. Also er sagt nicht nur einfach, er antwortete, das kannst du auch im griechischen Schlüssel nachschauen in deiner Wuppertaler Studienbibel, Elberfelder Studienbibel. Du kannst nachschauen, er weist es zurück. Er sagt, du hast das gesagt, nicht ich. Ich war das nicht, der das gesagt hat. Mit anderen Worten, Jesus sagt, Pilatus, du hast das gesagt, ich habe das nicht gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich der König der Juden bin. Das hast du mir jetzt gesagt. Ich stimme dem aber so nicht zu. Ich gehe dagegen. Hey, was ist denn da nur los? Hat Jesus vielleicht doch jetzt schon ein Problem Richtung Golgatha? Lesen wir mal, was Johannes sagt. Johannes ist da ausführlicher in diesem Bericht mit Pilatus. Pilatus fragt Jesus wieder, ob er der König der Juden sei. Johannes 18, 33 bis 37. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Aber ich habe es heute Mittag noch mal im Griechischen nachgeschaut, fand ich ganz interessant. Es steht etwa so, Pilatus kommt da rein, sieht Jesus und sagt, so, du bist also der König der Juden. Also das Griechische sagt, er haut ihm das gleich mal so hin. Du bist also dieser König der Juden. Da gucken wir uns dich mal an. Du bist das also. Und dann höre ich, was Jesus sagt. Jesus sagt, Jesus apokritei, weist es zurück. Er antwortete nicht einfach. Er sprach nicht nur. Er weist das zurück. Apokritei. Ich weise das zurück. Und sagt, sagst du dies von dir selbst aus oder haben dir andere das gesagt, Pilatus? Woher kommst du mit dieser Idee, dass ich König der Juden bin? Ist das deine Idee oder haben dir andere diesen Floh ins Ohr gesetzt? Pilatus antwortete, Pilatus wird jetzt auch aggressiv, apokritei, Pilatus in gleicher Weise, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Also da war schon, einer fiel dem anderen ins Wort. Pilatus will ihm unterschieben, du bist der König der Juden. Jesus sagt, dagegen muss ich mich jetzt erstmal verwehren. Von wem hast du solche Idee? Und Pilatus sagt, von euren Juden habe ich das. Also, ihr seht, da ist schon ein bisschen Diskussion. Also dieses Apokritei ist, jemand ins Wort fallen, das lasse ich so nicht stehen, was du gesagt hast. Ich lasse das so nicht stehen. Pilatus antwortete, Jesus antwortete, apokritei, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wenn von diesem Kosmos, von diesem Weltsystem, wenn mein Königreich von dieser Welt wäre, dann hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Wenn er der König der Juden wäre, dann würde er sagen, dann würde mein Volk mich nicht überliefern. Aber Jesus stellt die Juden auf eine Stufe mit den Nationen, was hier diesen Bereich angeht. Nicht zu vergessen, Israel hat einen besonderen Status in der Welt, von Gott her, bis in die Endzeit der Erlösung rein. Aber hier geht es, wessen König ist er? Und Jesus sagt, die Juden die würden mich nicht töten, wenn ich meine Diener hole. Jetzt aber ist mein Königreich nicht von hier. Was sagt er dem Pilatus? Ich bin nicht der König der Juden. Weil dann hätte ich ein irdisches Reich. dann wäre ich lokal begrenzt in dieser Welt, in Israel, und wäre der König der Juden. Aber ich bin nicht der König der Juden, denn mein Königreich ist nicht in Israel, ist nicht in Deutschland, ist nicht in Amerika, ist nicht in Russland. Mein Königreich ist in der anderen ewigen Welt. Da ist mein Königreich. Das macht Jesus deutlich. Ich bin nicht von dieser Welt. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König. Ihr merkt, Diskussion, hin und her. Also bist du doch ein König. Jesus fällt ihm wieder ins Wort. Jesus antwortet apoekrite. Du sagst es, dass ich, du sagst, nee, er ist auch das, da ist das S übrigens auch wieder nicht drin. Jesus apoekrite, Jesus geht und fällt ihm ins Wort und sagt, du sagst, dass ich ein König bin. Du sagst das. Ich habe das immer noch nicht gesagt. Du sagst es. Aber, sagt Jesus, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Also jetzt erstmal in diesem Verhör, in diesem ganzen Geschehen mit Jesus. Und ich habe das Neue Testament angeschaut, die ganzen Königsstellen, all das. Jesus sagt nirgends, dass er der König der Juden ist. Sondern er macht deutlich, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht von dieser Welt. Was sagt jetzt Gott zu der ganzen Geschichte? Der hat ja vielleicht auch noch mitzureden. Gott sagt, Jesus ist der König aller Völker. Somit ist Jesus der König auch des Volkes Israel. Gott hat sich nicht begrenzt, dass sein Sohn König eines Volkes ist. Das hieß ja auch, Gott wäre sehr parteiisch. Aber dahingestellt. Er sagt, und schauen wir es an, Psalm 47. Ihr Völker, David erklärt das schon, der Herr ist der König aller Völker, sagt er. Ihr Völker, alle klatscht in die Hände, jauchzt Gott mit Jubelschall, Psalm 47, 2 bis 9, mit Jubelschall, Vers 3. Denn der Herr, der Höchste, ist gefürchtet, ein großer König über die ganze Erde. Singt Gott, singet, singt unserem König, singt. Der David, der ist einfach, und er ruft die Nationen auf, die Völker auf. Israel hatte ja den Auftrag, das Wort Gottes, das Gesetz Gottes in alle Nationen hineinzutragen. Aber Israel hat diesen Auftrag nicht erfüllt. Sie haben sich immer nur um sich selbst gedreht, wie die neutestamentliche Gemeinde. Sie dreht sich immer nur um sich selbst. Und sie haben ihren Auftrag nicht erfüllt. Und jetzt sagt er, singt doch unserem König. Singt unserem König. David sagt, ihr ganze Erde, es ist unser König. Es ist der Weltenkönig. Und dieses, interessant, im Hebräischen, ich habe da so eine kleine Anmerkung gelesen dazu, da heißt es, holt alles hervor, was ihr habt. Holt eure Harfen, holt eure Instrumente, holt eure Trompeten, holt eure Hörner. Alles, was ihr habt. Und dann singt in euren Stimmen. Singt und jubelt und spielt und triumphiert und feiert Gott. Das ist, was David sagt. Zum Ausdruck bringt. Da habe ich gedacht, oh Mann, wie oft wird er fast einschlafend mit Chorälen begrüßt. Denn Gott ist der König der ganzen Erde. Singt einen Psalm, sagt er. Er ist der König der ganzen Erde. Gott ist König geworden über die Nationen, sagt David. Gott hat sich auf seinem heiligen Thron gesetzt. Wo denn? Natürlich im Himmel. Im Epurano, im Überhimmel, da sitzt er, da sitzt Jesus, der König der Völker. Psalm 96, Vers 10, sagt unter den Nationen, Altes Testament, David, sagt unter den Völkern auf der ganzen Erde, der Herr ist König, der Herr ist König. Und dann sagt er, sagt auch den Völkern, ja fest steht die Welt, sie wird nicht wanken, er wird die Völker richten in Geradheit. Oh, das beruhigt mich doch wieder auch mal so unwahrscheinlich. Da kommen die Katastrophen, da bebt es und da kracht es und da führen die Leute Kriege und wir denken, die Welt gerät aus den Fugen. Aber David sagt, mein Gott hält alles trotzdem immer noch in seiner Hand. Er ist Gott, er ist König, der König bestimmt. Und weißt du, ich habe beim Studium der Schriften festgestellt, dass Gott, auch gottlose Nationen, er lässt sie gewähren und gewähren und gewähren und hofft, dass sie umkehren. Aber wenn eine Nation anfängt, so verderblich zu leben, dass der Gerechte in ihr nicht mehr leben kann, dann stürzt Gott die Nation und gibt sie in die Hände eines anderen Volkes. Und wenn wir in Deutschland so weitermachen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn es einfach wieder mal kracht. Wir brauchen uns nicht wundern. Wir sind eine gottlose Nation. Aber sagt den Nationen, bei allem Chaos, bei aller Bedrängnis, bei allem Unheil und Unglück, das passiert, sagt ihnen, der Herr ist König. Weißt du, der Herr ist König über Deutschland, der Herr ist König über Israel, der Herr ist König über alle Völker, der Herr ist sogar König über Russland, auch wenn man ihn nicht akzeptiert. Er hat diesen Status von seinem Vater bekommen. Gott sagt, ich habe dich zum König über die ganze Welt gemacht, egal was jemand sagt, du bist der König, und bis alle zum Schemel deiner Füße kommen und ihre Knie beugen, so lange wird der Kampf da weitergehen und am Schluss wird Gott kommen, die ganze Welt richten. Wir wissen es in Offenbarung, ein Drittel der Menschheit wird bei diesem Riesengericht sterben, so steht es geschrieben. Jeremia 10, Vers 7 sagt, wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Sehen, alles Alte Testament. Dieser Jeremia macht auch deutlich, in den Notsituationen, und Jesaja und die anderen, in den Notsituationen sagt er, keine Angst, Israel, der Herr ist dein König, der Herr, dein König, ist mit dir. Wenn wir ihn als König akzeptieren würden und wir hätten Angst, dann würde der Herr sagen, der Vater sagt, habt keine Angst, mein Sohn ist König in eurem Leben. Mein Sohn ist König, mein Sohn ist König. Er ist in eurem Leben. Und das beruhigt mich. Wir wollen alle mal unruhig werden. Es ist, manchmal wachsen uns die Dinge über den Kopf. Und wir denken, wie soll es weitergehen? Wir haben dann oft keine Antworten auf Probleme und Dinge, die uns in unserem Leben betreffen. Aber ich habe gesagt, Heiliger Geist, erinnere uns daran, dass in jeder Situation der König der Könige mit mir ist. Das sind doch nicht nur super Songs, die wir hier singen. Das ist die Wahrheit. Diese unsichtbare Welt ist real. Als ihr uns bekehrten, ihr seid gekommen zu diesem himmlischen Zion. Ihr seid gekommen zu Milliarden von Engeln. Um uns ist ständig die größte Armee des Universums, die Engel Gottes, die größte Armee des Universums, ist ständig in unserem Bereich und uns zur Verfügung. Wenn wir das nur mal glauben und in Anspruch nehmen wollten. Er ist der König. Jeremia 10, 7. Wer sollte dich nicht fürchten, König der Nationen? Denn das gebührt dir. Denn unter allen Weisen der Nationen, allen Königreichen, ist niemand dir gleich. Was sagt das Neue Testament jetzt über unseren Zustand? Und damit komme ich auf die letzte Seite. 1. Korinther 15, 25. Paulus macht etwas klar. Er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Wir haben uns beim Lesen der Bibel so sehr an Herrschen und solche Dinge gewöhnt. Aber da steht Basileo. Denn er muss Basileo bis alle Feinde. Er muss als König herrschen, bis alle Feinde zum Schemel unter seine Füße gelegt ist. Paulus und die Apostel und die anderen Schreiber, sie haben etwas begriffen. Jesus sagt, ich bin gekommen und ich bringe euch das Königreich der Himmel auf die Erde. Und Paulus und die anderen wussten, ja, dieser König, der herrscht jetzt hier. Der herrscht jetzt. Er muss herrschen, Basileo König, als König herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. 1. Timotheus 1, Vers 17. Dem König der Zeitalter, wörtlich der Äonen, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, also unvergänglich, unsichtbar, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit, also von Äon zu Äon, in die Äonen hinein. In die ganzen Zeitalter, ihm sei Ehre. Und er macht damit deutlich, durch alle Zeitalter, die gewesen sind, von den Äonen bis zu den Äonen in Zukunft, alle Zeitalter bis in Ewigkeit wird einer König sein und das ist Jesus. Er ist der König. Es ist grandios. 1. Timotheus 6, 15. Die wird zu seiner Zeit der selige und alleinige Machthaber zeigen, der König, der Könige, der Herr, der Herren. Also er spricht von unserer Lösung und so weiter, von der Macht und so weiter. Gut, will ich jetzt, könnt ihr alles nochmal nachlesen selber. 1. Petrus 2, 9. Ihr aber, ihr, ich auch, ich bin auch ihr. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Da haben wir es wieder. In unseren Bibeln steht ja aufgeschrieben, Luther oder auch anders, sie sagen, er hat uns gemacht zu Königen und Priestern in seinem Reich. Steht natürlich nicht so in der Bibel. Überall, wo steht, dass wir Könige sind, steht Königtum, zu einem Königtum. Also es gibt in England nur eine Königin, die Queen. Also ganz England ist dadurch nicht zum König geworden. Nein, nein. Und das ist doch was Gott. Es gibt nämlich nur einen König und das ist Jesus. Also was wir sein können, wenn du es dir wünschst, Prinzessin und Prinz. Aber es gibt nur einen König. Gott hat uns nicht in den Königsstand erhoben. Eindeutig, jede Schriftstelle, kannst du nachlesen, wo unsere Übersetzer König übersetzen, steht Königreich. Er hat uns seinem Königreich, seinem Königtum gemacht. Und in diesem Königreich, zu dem wir gehören, da ist Jesus der König. Es gibt nur einen König und das ist Jesus. Offenbarung 1, Vers 5, 6. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat, hat durch sein Blut und uns gemacht zu einem Königtum, Basileia. Nicht Basileio, nicht ein König. Er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir müssen das verstehen. Wenn wir Jesus akzeptiert haben als Herrn in unserem Leben, nach der Bibel ist es für Gott gleichbedeutend, dass wir sagen, von heute an ist er mein König. Von heute an regiert er in meinem Leben. Weil jeder, der sich bekehrt, bekehrt sich in ein Königreich rein. Du musst das verstehen. Wir bekehren uns nicht ins Luftleere rein. Wenn wir uns zu Jesus bekehren, bekehren wir uns in ein Königreich rein. Wir sind, wenn du so willst, Untertanen des Königs Jesus. Und doch ist dieser König Jesus, er ist sanftmütig, er ist barmherzig und er ist gütig. Und dieser Jesus, der König ist, Hebräerbrief, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Dieser Jesus, er wurde in allem versucht. Unser König Jesus wurde versucht in allem wie wir. Und deshalb weiß er auch, die zu retten, die versucht werden und ihnen zu helfen. Er versteht es. Er weiß, durch welche Härte, durch welche Krise, durch welchen Stress wir manches Mal im Leben laufen. Er weiß es. Er sagt, gib nicht auf, ich, dein König, musste dasselbe miterleben. Ich habe dasselbe auch durchgemacht. Ich, dein König, habe es auch durchgemacht. Und ich bin durchgekommen. Ich musste es alleine tun. Ich ging den Weg. Aber bei euch ist das anders. Ich wohne in euch. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit den Sieg gibt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dieser Herr ist unser König. Er ist der König. Und er sagt, in ihm haben wir, in ihm, unserem König, in ihm, wenn es von ihm spricht, dann ist er auch immer der König. In ihm haben wir alle Zeit den Sieg. In ihm. Warum? Weil der mächtigste König des Universums, der den Teufel und die Dämonen und alles Üble überwunden hat, das ist unser Anführer, das ist unser Heerführer, das ist der, dem wir hinterhergehen, mit dem wir leben, aus dessen Beziehung heraus wir leben. Wir tun nicht Dinge für ihn, sondern wir leben in diesem Königreich und wir sprechen mit unserem König und wir tun nicht etwas für den König. Wir sagen, König Jesus, mein Herr Jesus, wie hättest du gerne, dass wir Dinge umsetzen und tun? Und dann tun wir das aus einer Beziehung mit ihm heraus und nicht aus der Entwicklung von Programmen, die wir dann irgendwie mühsam umsetzen, auf die wir dann manches Mal den Segen Gottes herbeiraubt flehen, obwohl Gott diese Pläne niemals entwickelt hat und ihnen auch nicht zugestimmt. Offenbarung 5, 9 und 10. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie alle, egal aus welcher Nation, aus welcher Sprachgruppe, aus welchem Stamm, aus welchem Volk, hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Hast du unserem Gott zum Königtum gemacht. Wir sind ein Königtum. Wir gehören zum Königreich der Himmel, zum Königtum der Himmel. Ist das nicht grandios? Ich liebe es, in diesem Königreich zu sein. Da regiert mein König Jesus. Und wir müssen sehen, was der Apostel Paulus auch sagt. Paulus spricht davon in Epheser 2. Da gab es vorher diese Trennung Juden, Nationen, wenn es um geistliche Dinge ging. Und dann sagt Paulus in Epheser Kapitel 2, Vers 14, dass Jesus das am Kreuz beendet hat. Also lesen wir es mal. Er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Das heißt, vorher, da war Jude, da war Nation, dazwischen war eine Mauer. Wir haben nichts mit euch zu tun und ihr nicht mit uns. Wir sind die super Guten, ihr seid die super Schlechten, sage ich mir jetzt mal platsch. Und Jesus kommt her und sagt, beseitigen wir. Ihr gehört jetzt zusammen. Er hat sie zusammen zu einem gemacht. So, er sagt, deshalb sagt Paulus auch im Galaterbrief, es gibt weder Jude noch Grieche. Es gibt weder Mann noch Frau. Ab jetzt durch Christus sind wir alle gleich. Alle eins. Ich sagte, Gott hat mit Israel natürlich für die Endzeit auch von den Versprechen zu den Vätern her. Er hat natürlich ganz klar gesagt, dass er bis zum Ende mit ihnen durchgeht. Natürlich wird er sie auch am Ende richten. Der Großteil von Israels wird im Gericht Gottes zerstört werden. Das müssen wir einfach wissen, das ist so. Die Schrift sagt es eindeutig. Die Bibel sagt, wenn der Tag des Herrn kommt. Die meisten haben sich damit ja gar nicht auseinandergesetzt. Aber die Bibel spricht, der Tag des Herrn, wenn der Tag Jesu Christi, der Tag des Herrn, der Tag der Rache unseres Gottes, das sind die letzten 3,5 Jahre, wo die Erde dann gerichtet wird, wo über 2 Milliarden Menschen bei sterben werden. Und lies es in der Bibel, steht geschrieben, in diesen 3,5 Jahren wird es so gewaltig sein, es werden Riesen-Tsunamis über die Erde gehen, Inseln werden im Meer versinken, Kontinente werden auseinanderbrechen, es wird Riesenkatastrophen in diesen 3,5 Jahren geben. Aber das ist der Tag der Rache unseres Gottes, so steht es geschrieben, das ist der Tag des Herrn. Blut, Feuer, Rauchdampf. Da kommt das Gericht, weil diese Welt dann nicht mehr, sie kann so nicht mehr leben. Gott hat einen Kairos-Zeitpunkt geschaffen, an dem er sagt, jetzt ist es zu Ende. Aber jetzt, Gott hat uns vereinigt. Da ist nicht Jude noch Grieche. Da ist, wir sind einer in Christus geworden. Gott, Jesus hat in seinem Fleisch die Umzäunung niedergerissen. Offenbarung 15,3, und sie singen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o König der Nationen. Von Anfang der Bibel bis zum Ende, nicht nur im Neuen Testament, du bist der König der Nationen. Natürlich ist er dadurch auch der König Israels. Natürlich ist er aber dadurch auch der König Deutschlands. Natürlich ist er, Gott hat ihn zum König über die ganze Erde, über jede Nation gesetzt. Auch die nicht gehorchen wollen, die sich gegen Gott stellen, sich Gott widersetzen, der Tag des Gerichts wird kommen. Ist so. Aber es hebt niemals auf, dass Gott ihn zum König aller Völker gemacht hat. Und die Bibel sagt, alle werden kommen. Im tausendjährigen Reich wird es ja sogar so sein, dass Jesus ja 1000 Jahre dann irdisch seinen Thron nicht im Himmel haben wird, sondern dann wird er seinen Thron in Jerusalem haben. Steht auch eindeutig da. 1000 Jahre. Und dann heißt es, jedes Jahr werden die Abgeordneten, die Ministerpräsidenten oder die Kanzler und die Könige und so weiter der Erde werden kommen nach Jerusalem. Die müssen einmal im Jahr zum Laubhüttenfest. Sie müssen der Verantwortung in Jerusalem sich stellen. Egal welche Nation, Iran, Irak, Deutschland, egal wo, jede Nation dieser Welt, sie müssen dort ihre Abgeordneten hinschicken. Und das heißt, sollte eine Nation sich weigern und die Herrschaft des Königs im irdischen Jerusalem in diesen 1000 Jahren nicht anerkennen, dann wird Gott den Himmel über diese Länder verschließen, so lange, und es nicht regnen lassen, so lange, bis sie sagen, okay, ich gehe nach Jerusalem. Weil Gott wird eine Welt schaffen, er sagt, hier wird einfach mal aufgeräumt und es wird einfach mal gehorcht. Es wird einfach mal gehorsam sein. Oh, habe ich gedacht, wie gut, dass er gnädig ist mit uns als Gemeinde. Da müsste er manchmal ja auch aufräumen. Offenbarung 17,14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, da geht es in die Endzeit rein, und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und die mit ihm sind, ich liebe es, das sind berufene, auserwählte Treue. Ist das nicht stark? Römer 8 sagt, er hat uns berufen, richtig? Er hat uns auserwählt, so, er hat uns auserwählt. Die er auserwählt hat, die hat er auch berufen. Wir sind auserwählte, berufene Gottes. Sind wir auch treu? Weil Gott sagt, ich gehe mit denen in den Krieg, die auserwählt, berufen und treu sind. Die dazu, mit denen gehe ich in den Krieg. Und Treue. Anfrage an uns. Offenbarung 19,16, letzter Vers. Und er trägt auf seinem Gewand, an seiner Hüfte, einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Für die Menschen sichtbar wurde der König der Völker, als er durch den Körper einer jungen jüdischen Frau in diese Welt gebracht wurde. Da wurde er sichtbar, der unsichtbare König, dem das ganze Universum gehorcht, dem alles unterworfen ist. Dieser gewaltige König. kommt in die Gebärmutter eines Teenagers, wächst dort heran 9 Monate, kommt zur Welt und er wird der Menschensohn, Gottes Sohn und Menschensohn. Er hat seine Königsherrschaft abgelegt, liest es mal in den Neuen Testament. Vater, jetzt musst du mich wieder, jetzt habe ich meinen Job getan, jetzt habe ich alles erledigt, was ich tun musste. Jetzt komme ich wieder, ich hole wieder meine Königsrobe, ich hole wieder meine Krone. Und dann, 17. Mai 2015, Himmelfahrt, hörst du ihm an, Jesu Krönung und Thronbesteigung. Welch ein König, das ist unser König. Wir haben gehört, ich erinnere gerade an die Punkte, wir haben gehört, dass dieser König, dass Jesus König ist, von Gott eingesetzt auf seinem Berg Zion, als die Welt noch nicht geschaffen wurde. In dem Berg Zion, in der unsichtbaren Welt, hat Gott seinen Sohn als König eingesetzt. Wir haben gefragt, wessen König ist er denn nun? Wir haben geschaut, was die Magier sagten, was Pilatus sagten. Wir haben geschaut, was die Soldaten sagten. Wir haben auch geschaut, was die Juden sagten. Erst sagen sie, er ist unser König, dann bloß weg mit ihm, kreuzigen. Wir haben keinen König, der Kaiser ist, dem wir gehorchen. Wir haben dann angeschaut, was sagen die Propheten im Alten Testament? Sie lebten in Israel, sie prophezeiten für Israel, ganz klar. Sie sagten Israel, dein König lebt, dein König ist in deiner Mitte, fürchte dich nicht. Dass die Propheten das aber ihrem Volk immer in den Notsituationen auch sagten, hebt ja nicht auf die ganzen anderen Schriftstellen, dass Gott sagt, Jesus ist der König aller Nationen, oder? Er ist der König aller Völker. Und für mich ist das sogar nur, was sagen die Propheten? Was sagt Jesus über seine Position? Jesus hat sich vehement dagegen gewehrt und gesagt, das sagst du, Pilatus. Das sagst du. Von mir kommt das nicht. Und Jesus hat nie behauptet, dass er der König der Juden ist. Kein einziges Mal. Er würde nämlich auch seinen Schriften widersprechen, weil er durch die ganzen Schriften schon immer klar gemacht hat, er ist auch König aller Völker. Er ist der König aller Völker. Wir haben geschaut, was das Neue Testament sagt, was Gott dazu sagt. Zum Schluss, was sagst du? Wer ist er denn für dich? Was ist er für uns, dieser Jesus? Ich will nicht, dass wir uns von einem Bild verabschieden, dass er der wunderbare Erlöser ist, dass er der Tröster und Helfer in der Not ist. Das ist alles die Wahrheit. Und das will ich mein Leben lang, solange ich auf dieser Erde bin, genießen. Aber ich will niemals vergessen, er ist auch der König, der herrscht. Er ist König. Er ist der König. Er ist der König. Er ist der König. Er ist der König. Und wenn wir uns bekehren, von neuem geboren werden, hat kein Christ das Recht oder kein Mensch, der sich Christ nennt, hat das Recht, außerhalb seiner Herrschaft zu leben. Das heißt, von da an gehören wir diesem König. Wir sind diesem König untertan. Und dieser König ist sanftmütig. Und er ist voller Barmherzigkeit. Ich könnte es auch anders fragen, ist er schon dein König? Ich denke mal, heute Abend sind alle so weit hier, dass sie schon Jesus in ihrem Leben haben. Aber vielleicht hast du auch festgestellt, er ist wirklich ein König. Und du hast gesagt, ich habe ihm nicht die Ehre und die Würde entgegengebracht als König. Ich spreche nicht, dass wir da verknöchert jetzt mit einer angezündeten Kerze durch die Gegend laufen und sagen, oh, Jesus, mein König. Das ist frommes Geschmuse. Dem König zu gehorchen, ist eigentlich auch eine ganz praktische Sache. Er sagt, tu mal das. Und dann sage ich, ja, Herr, das tue ich. Das ist dem König gehorchen. Er sagt, geh hin, sage allen Menschen die, von meinem Königreich. Geht hin und verkündigt das Königreich Gottes. Verkündigt mein Königreich allen Menschen um uns herum. Das erwartet er. Wenn wir es nicht tun, dann ist das nicht gut. Deshalb bin ich jeden Tag ein Missionar. Jeden Tag. Es wird auch nicht aufhören. Solange ich laufen kann, solange ich reden kann, solange meine Hände sich bewegen können, dass ich was weiterreichen kann, solange wird das so sein. Weil ich unterstehe einem König. Und dieser König, als ich ihn in mein Leben aufnahm, er hat mir einen Marschbefehl erteilt. Geh hin und verkündige das Evangelium jedem, den du triffst. Das ist der Marschbefehl. Und ich werde dich nicht alleine lassen. Ich werde mit dir sein. Ich werde mit dir gehen. Du wirst reden, du stellst mir deinen Körper zur Verfügung und ich werde das tun, was du sprichst oder was du freisetzen möchtest. Das ist ja, was Markus sagt. Markus sagt, sie aber gingen hin und sie verkündigten das überall. Und der Herr war mit ihnen. Ich sagte es schon, im Griechischen steht, er war mit ihnen so, als wenn zwei Kollegen unterwegs waren. Dieser König ist mit uns unterwegs, als wäre er unser Kollege. Trotzdem ist er unser König. Und er war mit ihnen. Sie redeten und er bestätigte. Sie beteten und er tat die Wunder. Ist doch ein tolles Team. Ich liebe es, im Team mit meinem König zu sein. Ich liebe es aber auch, ihn zu verehren. Und ich möchte ihn nicht beleidigen. Ich möchte mit meinem Leben sagen, ich will dich ehren, mein König Jesus. Ich will dich ehren. Und vielleicht ist es heute so, ich sage das nicht, dass du ein schlechtes Gewissen haben sollst. Ich arbeite nicht mit einem schlechten Gewissen. Wenn das vielleicht bei dir so ankommt, dann erkläre ich dir mit, ich arbeite nicht mit schlechtem Gewissen, sondern ich arbeite damit, dass ich uns aufrufe zur Hingabe an einen König, der sich selbst für uns gegeben hat, alles für uns gegeben hat. Und diesem König, dass wir ihm dienen. Ich will dir dienen, mein König Jesus. Und ich habe eine Entscheidung in meinem Leben getroffen. Ich werde nicht etwas für Gott tun, sondern aus der Beziehung heraus werde ich die Dinge tun. Da hast du übrigens genug zu tun. Da haben wir viel zu tun. Wenn du heute Abend hier bist und sagst, eigentlich lebe ich mit ihm nicht als König. Vielleicht ist es dir auch gar nicht so bewusst gewesen bisher, dass er der König ist. Vielleicht ist es dir gar nicht so bewusst geworden. Aber du weißt heute, er ist der König. Als wir uns bekehrten, bekehrten wir uns zu einem König. Und von da an gehören wir zu einem Königtum. Jetzt sind wir im Königreich Jesu Christi. Wir sind jetzt in diesem Reich. Stark, oder? Überleg mal, andere kämpfen dafür, dass sie in irgendein Königtum reinkommen und wir kriegen es geschenkt. Ist das nicht herrlich? Wir kriegen es ganz einfach geschenkt. Ist das nicht herrlich? Dann wollen wir doch unserem König auch ein Geschenk machen. Vielleicht ein gutes Weihnachtsgeschenk. Mal als Hingabe unter dem König, ihm zu folgen, mit ihm zu gehen. Hier hast du mein Leben. Ich bin gerne dein Priester in deinem Königreich. Ich bin gerne dein Priester. Wenn wir jetzt anbeten und du hast dieses Bedürfnis, oder vielleicht sagt der Heilige Geist auch, du solltest das tun, denn du lebst ja mit ihm. Der Heilige Geist sagt, unterwirf dich mal diesem König oder knie dich mal vor diesem König. Dann hast du die Freiheit. Wir machen die Strahler hier gleich aus. Dann kannst du ganz einfach dich niederknien. Du, der du im Internet das hörst, steh doch einfach mal von deinem Stuhl da jetzt auf und knie dich daneben dein Handy oder dein Laptop oder Computer, wo gerade bist. Steh doch mal auf und knie dich hin und sage, mein König, ich gebe dir neu mein Leben. Und ich akzeptiere dich von heute an, nicht nur als meinen Erlöser, sondern auch als meinen König, der über meinem Leben herrschen darf. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du an der Arbeit bist und dass du uns den König zeigst. Heiliger Geist, zeige uns den König Jesus, damit wir ihn sehen, wie er ist. Ich habe versucht, Vater, diesen König, deinen Sohn darzustellen und klarzumachen, dass er der König ist. Ich habe gekräht, bei Petrus gab es nach dem Hahnenkrähen eine Umkehr. Ich habe auch gekräht, gesprochen und jetzt, Heiliger Geist, bist du am Werk. Ich überlasse alles dir. Ich gebe mich dir hin. Sag's ihm einfach, dass du dich ihm hingibst. Und bitte, nicht mit Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Deine Schuld ist getilgt. Es geht um eine Entscheidung. Ich akzeptiere ihn als meinen König und will mit ihm in Zukunft leben als König. Halleluja. Wenn du hier bist heute Abend und Gebet brauchst, du sagst, ich brauche, dass jemand mit mir betet, kannst du auch gerne, während wir so singen, nach vorne kommen. Aber lass uns jetzt einfach mal den König auch anbeten. Aber wenn du sagst, diesem König will ich mich unterwerfen, kannst du es gerne tun. Vielleicht willst du auch nur wie die Weisen aus dem Morgenland. Wir sind gekommen, ihm zu huldigen, proskuneo, ihn anzubeten. Wenn du einfach nur Lust hast, hier vorne ihn anzubeten und sagen, ich will den König anbeten, kannst du gerne hier kommen. Es ist manchmal viel mehr Freiheit und anders, als wenn wir in unseren Reihen bleiben. Du kannst auch ruhig mit ihm sprechen. Vielleicht hast du es noch niemals gesagt. Sag ihm doch einfach mal, Jesus, mein König. Jesus,
mein geliebter König. Mein König, Jesus. Ja, du bist mein König. Und als König hast du die ganze Welt, alles in deiner Hand. Ich bin so froh, dass ich zu deinem Königtum, zu deinem Königreich gehöre. Denn das Königreich ist Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Danke, dass ich in diesem Königreich leben darf. Sprich mit ihm, sag danke. Jesus, mein König. Jesus, mein König. Vielleicht hast du ihn noch nie als König angesprochen. Jesus, mein König. Vielleicht hast du Negativbilder mit König und Königtum. Lass es vom Heiligen Geist heilen. Ich habe auch viele negative Bilder in meinem Leben über manches gehabt. Aber dann merkte ich, zum Beispiel Vaterschaft. Ich habe keinen guten Vater gehabt. Aber dann lernte ich Gott Vater kennen. Es hat alles auf den Kopf gestellt. Jetzt weiß ich, wie Vaterschaft ist. Jetzt weiß ich, wie Vaterschaft ist. Du kannst erfahren, wie wunderbar es ist, einen König zu haben. Du hast ja sowieso einen König. Als du dich bekehrt hast, kamst du in sein Königtum. Wenn du sagst, ich will keinen König, dann kann man nicht Christ sein. Wenn man Christ wird, kommt man zum Königtum, in das Königreich Gottes. Du kannst auch sagen, Heiliger Geist, zeig mir den König. Zeig mir den König. Jesus sagt, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Er wird es euch offenbaren. Und der Heilige Geist zeigt uns Jesus, wie er ist. Danke. Danke. Jesus, mein König. Jesus, mein König. Jesus, mein König. Ich liebe dich, mein König. Wenn wir das so singen, weißt du, woran mich das erinnert? Als diese Gemeinde entstand, in der ersten Bleichstraße. Wir hatten manche Angriffe, das war 1999. Angriffe, Herausforderungen. Und ich habe gedacht, wie kriegen wir da die Kurve? Und dann sind wir in der Gemeinde am Beten. Und während wir beten, sehe ich auf einmal Gott auf seinem Thron. Er sitzt ja auch auf einem Thron, nicht nur sein König Jesus, sondern er selbst. Dann sehe ich Vater Gott da sitzen und dann gucke ich, dann sehe ich, er hat sein, über den rechten Thronbereich hat er so seinen Arm raus und den Mantel darüber. Dann gucke ich, wer sitzt da drunter? Ich, der Herbert. Und Gott hat gesagt damals, egal welche Turbulenzen sind, egal wie schwierig die Umstände sind, du bist unter meinem Schutz, ich bin der Herr, dein Gott. Du bist unter meinem Mantel. Dieses Bild, das ist jetzt 20 Jahre her, fast 20 Jahre. Ich werde es nie vergessen. Ich sehe mich heute noch unter diesem mächtigen Arm, umhüllt mit seinem Mantel und geschützt. Wenn wir dies so singen, sitze ich vor deinem Thron, zu deinen Füßen fühle ich mich wohl. Als ich damals dieses Bild sah, es war nicht leicht, aber ich saß da und ich fühlte mich wohl. Ich lade dich ein, am Thron Platz zu nehmen. Ich sage, Herr, nimm mich unter deinen Königsmantel. Du wirst merken, du fühlst dich wohl. Auf einmal kommt Wohlheit in dein Leben. Wohlheit. Ah, es ist so wunderbar, zu diesem Königreich zu hören. Wir haben gesungen, die Herrscher, die ihm folgt, schiebt das nicht wieder den Engeln zu. Er meint uns. Wir sind nämlich seine Herrscher, die ihm folgt. Wir haben es doch gelesen, Offenbarung. Haben doch gesehen, die Berufenen, die Auserwählten, die Treuen. Er sagt, das ist mein Herr, Tross. Das ist mein Herr. So. Wenn du es nicht weißt, wir sind tatsächlich im Krieg. Das Gute ist, wir haben einen unüberwindbaren König. Und das ist total, sehr, super, stark, beruhigend.